NDR Info. Echo des Tages.
Terrorverdächtige in Berlin verhaftet, der erweiterte Rettungsschirm für den Euro im Bundestag und Streit um von der Leyens Zusatzrentenpläne. Das und mehr sind die Themen heute im Echo des Tages. Am Mikrofon begrüßt Sie Rüdiger Mark. Aufregung heute in Berlin. Seit Tagen laufen überall Berichte zum Anschlag vom 11. September 2001 und dann nimmt heute die Polizei in der Hauptstadt zwei Männer fest. Die beiden hatten verdächtig hohe Mengen von Schwefel und Salzsäure gekauft. Zutaten, die man zum Bombenbau verwenden kann. Dass sie wirklich eine Bombe bauen wollten, ist alles andere als klar. Was sie damit vielleicht hätten angreifen wollen, auch noch nicht. Aus Berlin berichtet Holger Hansen.
Die beiden Männer sollen große Mengen von Chemikalien geordert haben, die dazu geeignet wären, Sprengsätze zu bauen. Hauptverdächtiger ist ein 24-jähriger Deutscher libanesischer Abstammung. Sein 28-jähriger Komplize kommt aus dem Gazastreifen. Beide leben in Berlin. Bei den bestellten Chemikalien soll es sich um Kühlmittel und eine Säure handeln, die normalerweise vor allem in der Landwirtschaft verwendet wird. In Verbindung sollen die Substanzen hochexplosiv sein. Die Lieferfirmen in Berlin und Baden-Württemberg haben unabhängig voneinander Hinweise an die Polizei gegeben, weil die bestellten Mengen für Privatpersonen ungewöhnlich waren. Zumindest gegen den hauptverdächtigen 24-Jährigen ermitteln die Sicherheitsbehörden schon seit längerem. Nach den Hinweisen hat die Polizei heute die Wohnungen der Verdächtigen in den Berliner Bezirken Kreuzberg und Neukölln durchsucht und auch die Räume eines islamischen Kulturvereins im Wedding. Ein Augenzeuge berichtet.
Da war ja hier die Hölle los. Da kamen ja von überall Leute, überall Polizisten. Ich kann mir alles vorstellen, wenn man sowas im Fernsehen überall sieht. Natürlich, irgendwoher müssen ja die Leute herkommen.
In diesem Kulturverein sollen sich die Verdächtigen regelmäßig getroffen haben. Der Pressesprecher der Berliner Polizei, Thomas Neuendorf.
Wenn zwei Personen sich derartige chemische Substanzen beschaffen, die geeignet sind, einen Sprengsatz herzustellen, dann müssen wir reagieren, dann führen wir diese Durchsuchungen durch. Und sie sollen eben gerade auch zum Auffinden von Beweismitteln führen, um hier weitere Hinweise unter Umständen auch auf die Tatmotivation zu bekommen.
Ob belastendes Material gefunden wurde, ist noch nicht bekannt. Auch zu den Motiven oder Absichten der Verdächtigen gibt es keine Informationen. Möglicherweise spielt der 10. Jahrestag des 11. September eine Rolle, vielleicht auch der Papstbesuch in zwei Wochen. Es wird auch nicht ausgeschlossen, dass ein Sprengsatz für den Transport in den Gazastreifen vorgesehen war. Berlins regierender Bürgermeister Wowereit gratulierte der Polizei.
Ich glaube, es ist ein Fahndungserfolg. Es zeigt sich ja, dass die Sicherheitsbehörden aufmerksam sind. Zu jeder Zeit, nicht nur zum 11. September. Und die Ergreifung ist natürlich eine Erfolgsmeldung in einem Kampf gegen den internationalen Terrorismus.
Außer der Berliner Polizei ermittelt der Staatsschutz. Die Gewerkschaft der Polizei sieht in den Festnahmen den Beweis für eine nach wie vor hohe Terrorgefahr in Deutschland. Bundespolitiker wie der CDU-Innenexperte Bosbach sehen trotzdem keinen Grund zur Panik.
Heute Morgen um 9 stand auf der Tagesordnung des Bundestages die erste Lesung des Gesetzes zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus. Selbst wenn man dieses Monstrum abkürzt, dann bleibt es sperrig. EFSF klingt auch nicht wirklich griffig. Das ist jedenfalls das Kürzel für den erweiterten Rettungsschirm für Euroländer, denen die Pleite droht. Das Gesetz muss das Parlament bis Ende des Monats abgesegnet haben. Dass es angenommen wird, daran besteht kaum Zweifel. Die Frage ist nur, ob die Koalition eine eigene Mehrheit kriegt oder auf die Zustimmung von Grünen und SPD angewiesen ist. Da alle Parteien bis auf die Linken größtenteils zustimmen wollen, könnte man meinen, die Debatte über den EFSF sei eher harmonisch verlaufen. Dem war aber nicht so. Carsten Schabowski über ein Gesetz, dem die meisten zustimmen werden, das keiner mag und über das sich dann auch noch gestritten wird.
Der Euro muss gerettet werden, denn sonst bekommt auch Deutschland Probleme. Leidenschaftlich warb Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im Bundestag für die geplante Reform des Euro-Rettungsschirmes und ermahnte Griechenland, weiter sparen ist Pflicht.
Wir haben Verständnis für die Probleme in Griechenland. Die Rückführung der Defizite bringt für die betroffene Bevölkerung schwere Belastungen mit sich. Aber wer jahrelang zu hohe Schulden macht, kommt um Anpassungsmaßnahmen nicht herum. Und deswegen bei aller Sympathie für das griechische Volk, die Anpassungsmaßnahmen können wir Griechenland nicht ersparen.
Rainer Brüderle, FDP-Fraktionschef, ergänzt:
Wenn Sie es nicht einhalten, gibt es kein Geld.
Es geht um viel Geld. Auf Deutschland könnten Bürgschaften bis zu über 250 Milliarden Euro zukommen. Der Grund, der Rettungsschirm soll stärker werden, um wieder für Ruhe an den Finanzmärkten zu sorgen. Und um das zu erreichen, soll die Haftungssumme vergrößert werden. SPD-Chef Sigmar Gabriel kritisierte die Bundesregierung und vor allem Bundeskanzlerin Merkel. Seine Vorwürfe, die Regierung fahre einen Zickzack-Kurs und betreibe Europapopulismus.
Sie haben mit Ihrer Propaganda gegen Europa und dem Euro nichts anderes gemacht, als Europa in Misskredit zu bringen. Sie wollten als eiserne Kanzlerin in der Bild-Zeitung abgebildet werden unter der Überschrift »Kein Cent für Griechenland«. Jetzt haben wir Mühe zu erklären, dass das alles in die falsche Richtung gelaufen ist. Man darf sein Volk nicht in die falsche Richtung aufwiegeln.
Und noch ein Vorwurf. Obwohl die Regierung Eurobonds ablehnt, gäbe es die Vergemeinschaftung von Schulden doch schon längst. Die Milliarden, mit denen die Europäische Zentralbank Staatsanleihen von überschuldeten Staaten gekauft haben, seien doch so eine Art Merkel-Bonds, so Gabriel. Jürgen Trittin von den Grünen klatscht Beifall.
Sie wettern gegen Eurobonds. Sie haben sie lange in diesem Lande eingeführt. Und hören Sie auf zu erzählen, das Bundesverfassungsgericht hätte sie verboten.
Ende September soll über den reformierten Rettungsschirm endgültig abgestimmt werden. SPD und die Grünen wollen die Pläne des Kabinetts mittragen. Nur die Linken bekräftigten heute noch einmal ihr Nein. Deren Chef Klaus Ernst.
Wir sagen Nein, weil es eine beispielslose Selbstentmachtung des Parlaments ist. Die Mehrheit dieses Hauses streitet wochenlang um 5 Euro mehr für die Menschen, die im Arbeitslosengeld II-Bezug sind. Und wenn es hier um 90 Milliarden geht, da ist sogar die Frage gestellt, in welcher Weise das Parlament überhaupt beteiligt wird. Das versteht draußen kein Mensch mehr und das zu Recht.
Ob Merkel die symbolisch wichtige Kanzlermehrheit aus den eigenen Reihen bekommt, ist weiterhin unklar. Fest steht aber, die Euro-Rebellen sind wohl zu wenige, um das Gesetz wirklich zu gefährden. Allerdings genug, um die Kanzlerin zu ärgern.
Deutschland bewegt sich also im Zeitplan Richtung erweiterter Rettungsschirm. Auch in anderen europäischen Krisenländern versuchen die Regierungen, die Kurve zu kriegen, mehr zu sparen und weniger Schulden anzuhäufen. Am bizarrsten war die Suche nach dem Sparweg ja in der letzten Woche in Italien verlaufen. Aber der mittlerweile vierte Entwurf eines Sparpakets hat heute mehr oder weniger unbeschadet die erste Hürde genommen. Er wurde vom Senat angenommen. Und die Regierung hat beschlossen, nach deutschem und spanischem Vorbild auch in Italien eine Schuldenbremse in die Verfassung einzubauen. Bis jetzt wird in Brüssel allerdings noch an einer Reform des Stabilitätspaktes gebastelt. Den haben die Euro-Länder bisher großzügig ignoriert, wenn es ihnen in den Kram gepasst hat. In Zukunft aber soll er härter werden. Wer dagegen verstößt, wird automatisch bestraft. Es sei denn, die Mehrheit ist dagegen. Wolfgang Landmesser.
Mehr oder weniger automatisch, das ist die Frage bei der Reform des Stabilitätspakts für den Euro. Also konkret, kann die EU-Kommission unsolide wirtschaftende Länder direkt rügen und ihnen die entsprechende Medizin verordnen, und zwar bereits bevor ein Land Entscheidungen trifft, durch die sein Haushalt aus dem Ruder läuft. Genau das habe das Parlament jetzt erreicht, sagt die liberale Europaabgeordnete Sylvie Goulard, eine der Verhandlungsführerinnen.
Da kann die Kommission sehr früh, so früh wie möglich, bevor wir Situationen erreichen, wie wir in Griechenland zum Beispiel erlebt haben, sofort Achtung sagen und den Mitgliedstaat zwingen, zurück unter der Schwelle von 3% zu kommen.
Konkret bedeutet das, die Finanzminister der Euro-Länder können ein Verfahren gegen Defizitländer nicht mehr auf die lange Bank schieben. Die Bahn für Sanktionen der EU-Kommission ist frei, es sei denn, die Runde der Finanzminister entscheidet mehrheitlich dagegen. Ein großer Fortschritt, meint Werner Langen, Chef der CDU-Abgeordneten im Europaparlament.
Es ist also genau an der Stelle, die bisher das Problem verursacht hat, eine brauchbare Lösung zustande gekommen. Denn bisher haben die Finanzminister entweder keine Maßnahmen beschlossen, die Sache vertagt, entschärft, auch den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Sie haben also blockiert. In insgesamt 60 Verfahren ist so gut wie nichts rausgekommen.
Seit Monaten geht das Tauziehen hin und her zwischen den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament. Vor allem Frankreich hatte sich gegen zu viel Automatik im Stabilitäts- und Wachstumspakt gewehrt. Ein wesentlicher Punkt war das beim Abkommen, das der französische Präsident Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel im vergangenen Oktober bei einem Spaziergang im Seebad Deauville geschlossen hatten. Doch jetzt habe auch Frankreich eingelenkt, so Sylvie Goulard, im eigenen Interesse.
Ich bin Französin, aber betrachte die heutige Situation der Eurozone für sehr gefährlich, für die ganze Eurozone. Das ist mein Job als EU-Parlamentarier und für meine eigenen Kinder. Also es ist nicht im Interesse Frankreich, meiner Meinung nach langfristig die Disziplin nicht zu respektieren und die eigene Glaubwürdigkeit zu unterminieren.
In der kommenden Woche gehen die Verhandlungen über den Stabilitätspakt in die letzte Runde, heißt es im Europaparlament. Dann werde das Ergebnis offiziell verkündet. Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sieht die neuen Regeln für den Euro in greifbarer Nähe.
Das ist immerhin ein wichtiger Fortschritt. Da ist offenbar auch Frankreich dabei, sich zu bewegen. Frankreich war ja ein Stück zurückhaltender in dieser Frage. Aber es zeigt sich, wir kommen Schritt für Schritt in Europa voran. Die Frage ist, ob wir schnell genug angesichts dieser unglaublich schnellen Ansteckungsgefahren in den Finanzmärkten der Welt, ob wir schnell genug vorankommen.
Die hochverschuldeten Länder müssen also handeln, bevor der neue Stabilitäts- und Wachstumspakt überhaupt greifen kann. Immer mehr Druck machen die Finanzmärkte etwa auf Spanien und Italien. Die Regierung in Rom reagierte mit einem heiß diskutierten zweiten Sparpaket. Darin ist vorgesehen, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, das Rentenalter für Frauen schneller anzuheben sowie eine umstrittene Sonderabgabe für Reiche. Auch eine Schuldenbremse will die italienische Regierung jetzt in der Verfassung verankern. Nach deutschem Vorbild hat Spanien diese Schuldenbremse bereits in Kraft gesetzt.
Wir kommen zurück zum Bundestag. Da hatte die Arbeitsministerin von der Leyen mal wieder eine super Idee und mit untrüglichem Gespür für Timing und Öffentlichkeit sie auch in die Welt gesetzt. In Zukunft werden mehr Menschen mit einer winzig kleinen Rente auskommen müssen. Das will von der Leyen abfedern lassen mit Steuergeldern. Wer weniger als 850 Euro Rente im Monat bekommt, der soll einen Zuschuss kriegen, der ihn auf diesen Betrag bringt. Rentenzuschuss gegen Altersarmut. Klingt gut. Hat aber der Ministerin heute vor allem eines eingebracht: massive Kritik von allen Seiten. Bettina Nutz.
Die Haushaltsdebatte, die Stunde der Opposition. Und die hatte am dritten Tag der euro-dominierten Aussprache im Parlament auch ein wenig Häme übrig für Arbeitsministerin Ursula von der Leyen. Genauer gesagt für deren viel diskutierten Vorschlag, griechische Goldreserven als Sicherheit für die Rettungsschirmmilliarden einzufordern.
Sehr geehrte Frau Bundesministerin, schön, dass Sie da sind. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob Sie kommen würden. Sie schweben ja neuerdings in den hohen Sphären der Finanzpolitik.
Und doch, anders als von der SPD-Sozialpolitikerin Annette Kramme vermutet, die Ministerin hatte etwas übrig, vor allem für die Verteidigung ihrer umstrittenen Rentenpläne. Ihre Botschaft war klar: Arbeit lohnt sich und die Rente müsse eben der Lohn für die eigene Arbeitsleistung sein. Um Altersarmut zu bekämpfen, gelte das gerade für Menschen mit sehr geringem Einkommen.
Mir geht es vor allem auch um Frauen der 50er, 60er und 70er Jahre, die ihre Kinder in den letzten Jahren großgezogen haben. Wenn sie gearbeitet haben, haben sie ganz kleine Jobs gehabt mit geringem Einkommen. Die fragen sich doch zu Recht: Wenn ich die ganze Zeit das alles geleistet habe, habe ich zum Schluss eine eigene Rente oder lande ich in der Grundsicherung? Und das Gleiche gilt für den Geringverdiener. An diese Schwachstelle, meine Damen und Herren, müssen wir an.
Und das mit der sogenannten Zuschussrente, an der sich derzeit die Geister scheiden. Von der Leyen will mit ihrem Konzept die Altersbezüge von Menschen mit sehr wenig Einkommen auf 850 Euro steigen lassen. Das wären bis zu 200 Euro mehr als die derzeitige staatliche Grundsicherung. Und auf diesen Punkt ist von der Leyen besonders stolz. Für sie sind zwei Prinzipien wichtig. Einerseits speist sich Rente aus Arbeit und Vorsorge. Andererseits dürften jüngere Generationen nicht mit Beiträgen für die Älteren überfordert werden.
Deshalb sage ich auch, meine Damen und Herren, wenn die Linke jetzt jedem eine Durchschnittsrente zahlen will, dann schert das einfach alle wieder über einen Kamm. Dann ist es ganz egal, ob sich ein Geringverdiener ein Leben lang krummgelegt hat und hart gearbeitet hat oder jemand, der überhaupt nichts getan hat sein Leben lang. Das unterhöhlt die Fundamente unseres Rentensystems und höhlt die Gerechtigkeit aus. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren.
Und so gingen sie gar nicht erst ein auf die Kritik der Linken oder auch von SPD und Grünen. Sie wenden sich vor allem gegen die harten Bedingungen der Zuschussrente. 45 Jahre Versicherungspflicht, 35 Jahre Einzahlen in die Rentenkasse und nebenbei noch Privatvorsorgen. Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, auch Vizepräsidentin des Bundestages, hielt von der Leyen vor, eine Mogelpackung für ein eigentlich äußerst komplexes Problem zu präsentieren.
Altersarmut ist mehr als komplex. Das bedeutet nicht nur Einkommensarmut, es bedeutet schlechteres Wohnen. Da haben Sie kurz mal den Heizkostenzuschuss gestrichen. Es bedeutet mangelhafte medizinische Versorgung. Darauf gibt es keine Antwort. Geht nur mit einem Gesamtkonzept zu Altersarmut und nicht mit einem Trostpflaster für einige wenige.
Eine Zusatzrente aus der Steuer, das ist auch das Thema unseres Kommentars von Frank-Christian Starke.
Der Vorschlag setzt an den entscheidenden Schwachpunkten des jetzigen Rentensystems an. Das ist nötig und das ist gut. Auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick aber ist es wie bei diesen sensationell günstigen Flugangeboten. Für ganz kleines Geld zu den ganz tollen Zielen dieser Welt. Nur steht dann leider im Kleingedruckten, dass es extrem wenig Plätze gibt, der Abflughafen JWD ist und Gepäck und andere Leistungen extra kosten und das viel. So zerplatzen Träume. Träume von der tollen Reise wie auch vom tollen Konzept gegen die drohende Armut im Alter. Punkt 1, die Zuschussrente. Sie soll sicherstellen, dass derjenige, der gearbeitet, Beiträge gezahlt und vorgesorgt hat, mehr bekommt als Sozialhilfe im Alter. Richtig, stimmt. Sozial, gerecht. Nur die Zusatzbedingungen im Kleingedruckten werden dafür sorgen, dass nur sehr wenige Menschen in den Genuss dieser Zuschussrente kommen werden. Denn die geforderten langen Beitrags- und Versicherungsjahre werden nicht viele vorweisen können. Die Zeiten, in denen man dauerhaft, am besten noch beim selben Arbeitgeber, beschäftigt war, sind vorbei. Arbeitslosigkeit, Umschulungen, Neuorientierung in Praktika, all das durchbricht die bisher üblichen Arbeitsbiografien. So werden gerade Frauen nicht von der Zuschussrente profitieren, dabei sind es aber die Frauen, die in immer größerer Zahl von Mika-Renten werden leben müssen. Zweiter Punkt, bessere Hinzuverdienstmöglichkeiten für Menschen, die vorzeitig in Rente gehen und deshalb Abschläge zahlen. Das klingt gut, wird aber nur wenige Vorruheständler betreffen. Denn wer früher geht und die hohen Abschläge dafür in Kauf nimmt, macht das in aller Regel, weil er nicht mehr kann oder weil er nicht mehr gewollt wird. Bessere Möglichkeiten, sich eine Art Rentnertaschengeld dazu zu verdienen, helfen da herzlich wenig. Dritter Punkt, Änderungen bei der Erwerbsminderungsrente. Hier will die Ministerin korrigieren und diejenigen besser stellen, die wegen gesundheitlicher Einschränkungen aus dem Job ausscheiden müssen. Auch der Vorschlag ist richtig, leider wegen des durch die Rente mit 67 nach hinten verschobenen Renteneintritts aber völlig unzureichend, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nein, so wie es auf dem Tisch liegt, reicht das Konzept von Ursula von der Leyen vorne und hinten nicht, es ist viel zu zaghaft. Mutig wäre etwas ganz anderes. Die Rente mit 67 abzuschaffen. Sie ist und bleibt sozial ungerecht und wird zusätzlich Hunderttausende in die Altersarmut treiben.
Das war ein Kommentar von Frank-Christian Starke im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bei dem Flugzeugabsturz in Russland gestern ist eine komplette Eishockeymannschaft ums Leben gekommen. Eine Tragödie für die Russen. Dort sollte heute die Saison eröffnet werden. Das wurde jetzt verschoben. Jetzt hat Ministerpräsident Medvedev den Luftverkehr des Landes, will der Ministerpräsident den Luftverkehr des Landes reformieren. Markus Sambale.
Russlands Präsident Medvedev hat am Vormittag den Unglücksort am Ufer der Wolga besucht. Er legte rote Rosen nieder und verneigte sich. Anschließend äußerte er sich sichtlich betroffen. Es ist immer schrecklich, wenn solche Katastrophen passieren. In diesem Fall aber besonders, weil das im ganzen Land beliebte Eishockeyteam an Bord war. Das ist ein Verlust nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für unseren Staat, für die Fans. Die Familien der Verstorbenen und Verletzten sollen die optimale, notwendige Unterstützung bekommen. Inzwischen sind am Absturzort alle 43 Leichen geborgen. Die beiden Passagiere, die den Absturz überlebt haben, liegen mit schwersten Brandverletzungen im Krankenhaus. Ärzte kämpfen um ihr Leben. Bei der Suche nach der Unglücksursache setzt Chefermittler Wladimir Markin auch auf die Flugschreiber. Die Geräte befanden sich im Heck des Flugzeuges. Bei der Ursachensuche prüfen wir jetzt alle Möglichkeiten, vor allem ein Versagen der Technik und einen Fehler des Piloten. Sprengstoffspuren haben wir am Absturzort nicht gefunden. Die abgestürzte Jag 42 war seit 18 Jahren im Einsatz und zuletzt vor 3 Wochen in der Inspektion. Von dem Flugzeugtyp sowjetischer Bauart gibt es derzeit im ganzen Land knapp 60 Maschinen. Für sie wurde ein Flugverbot verhängt, bis der Hergang des Unglücks geklärt ist. Der Absturz von gestern hat die Diskussion über die Sicherheit im russischen Luftverkehr weiter angeheizt. Nach der Zahl der Toten durch Flugzeugunglücke im laufenden Jahr rangiert Russland weltweit auf Platz 1. Immer wieder sind es alte Maschinen sowjetischer Bauart, mit denen es Probleme gibt. Besonders viele Zwischenfälle gibt es bei kleinen Charterfirmen und Fluglinien. Sie werden meist schlecht kontrolliert, die Wartung der Maschinen oft vernachlässigt. Präsident Medvedev kündigte deshalb heute radikale Einschnitte in der zivilen Luftfahrt an. Er will die Zahl der Fluggesellschaften in Russland verringern. Und wenn man es nicht schaffe, sichere Flugzeuge im eigenen Land zu bauen, dann müsse man sie im Ausland kaufen.
Die katholische Kirche, so viel ist bekannt, hat ein gewisses Problem mit der Ehescheidung. In katholischen Institutionen müssen katholische Glaubens- und Sittenlehre befolgt werden. Was ist aber, wenn jemand brav verheiratet ist, in einem katholischen Krankenhaus arbeitet, sich scheiden lässt und nochmal heiratet? Darf man dem fristlos kündigen? So war es einem Arzt in Düsseldorf geschehen. Der Mann hat dagegen geklagt und heute in letzter Instanz beim Bundesarbeitsgericht in Erfurt gewonnen. Wolfgang Henschel.
Die Erleichterung war den Vertretern von Polizei und Staatsanwaltschaft deutlich anzumerken. Ausführlich dankten sie allen Beteiligten und sprachen von einem besonderen Tag. Die beiden Mädchen und die 2 Jungen befinden sich wieder bei ihrer Mutter. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut, so die Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes Birgit Thieme.
Sie sind gesund und nach unserem Eindruck sind sie wohlbehalten. Und die Mutter ist bei ihren Kindern. Alle sind gemeinsam an einem sicheren Ort und verbringen die Zeit jetzt erst einmal zusammen.
Die Familie werde psychologisch betreut. Auffälligkeiten seien aber nicht festgestellt worden, so Thieme, die in der Pressekonferenz auch einen offenen Brief der Mutter vorlas.
Ich bin überglücklich und unendlich dankbar, dass meine Kinder gesund bei mir sind. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich jetzt meine ganze Zeit mit Jonas, Benjamin, Miriam und Lisa verbringen möchte. Ich werde mich in Kürze gegenüber den Medien äußern. Bis dahin bitte ich darum, unsere Privatsphäre zu respektieren.
Auch der Vater ist inzwischen wieder in Deutschland. Er hatte sich gestern widerstandslos von den ägyptischen Behörden und den Zielfahndern des Bundeskriminalamtes festnehmen lassen. Über sein Motiv wollten sich Polizei und Staatsanwaltschaft nicht näher äußern. Ob seine fundamentalistischen Einstellungen eine Rolle spielten, sei derzeit noch reine Spekulation, so der zuständige Oberstaatsanwalt Lars Janssen.
Zum Motiv des Handelns des Beschuldigten etwas zu sagen, ist es eigentlich noch viel zu früh. Denn dazu wird man sicherlich erstmal den Beschuldigten selbst Gelegenheit geben müssen, sich dazu zu äußern und darüber hinaus das weitere Umfeld auch klären über die Frage der Rückreise bis hin zu seiner Ankunft, welche Anhaltspunkte es für ein weiteres oder ein mögliches Motiv überhaupt seines Handelns gegeben hat. An dieser Stelle muss ich eben darauf hinweisen, dass das den weiteren Ermittlungen vorbehalten bleiben muss.
Und an dieser Stelle werden Sie natürlich schon längst gemerkt haben, dass das nicht der Beitrag über den gekündigten Chefarzt war, sondern da ging es um Folgendes. Ein Vater, der seine 4 Kinder nach Afrika entführt hatte, wurde gestern in Ägypten verhaftet. Die 4 Kinder und der Vater sind wieder in ihrer Heimat in Niedersachsen eingetroffen. Der Mann sitzt seit heute in Zelle in Haft und Sören Ulrichs hatte Ihnen dazu die Einzelheiten erklärt. So, jetzt machen wir aber weiter mit dem Beitrag von Wolfgang Henschel über einen Chefarzt aus Düsseldorf in einem katholischen Krankenhaus, dem gekündigt wurde.
Der Mediziner ist seit dem Jahr 2000 bei einem katholischen Krankenhaus in Düsseldorf als Chefarzt angestellt. Zuvor unterschrieb er einen Arbeitsvertrag, der die Einhaltung der katholischen Glaubens- und Sittenlehre vorschreibt. Danach ist insbesondere für leitende Angestellte eine ungültige Ehe ein grober Verstoß gegen die kirchlichen Grundsätze und ein Kündigungsgrund. Der Chefarzt ließ sich aber im Jahr 2008 von seiner Frau scheiden und heiratete erneut. Daraufhin sprach der Arbeitgeber die Kündigung aus. Der Chefarzt wehrte sich gegen die Entlassung mit einer Klage. Der Mediziner führte an, dass seine zweite Ehe nur standesamtlich geschlossen worden und daher kein Kündigungsgrund sei. Norbert Müller, Rechtsanwalt des Klägers.
Er ist aufgrund der Entstehungsgeschichte sehr betroffen darüber gewesen, da ihm überhaupt nicht bewusst war, warum man jetzt bei ihm als Einzelfall mit einer Kündigung reagiert, wo man ganz offensichtlich aus seiner Sicht bei vielen, vielen anderen, zumindest sehr vergleichbaren und ähnlichen Fallkonstellationen, keine Reaktion gezeitigt hat.
An dem katholischen Krankenhaus werden zum Beispiel auch Chefärzte mit evangelischer Konfession beschäftigt. Sie haben ebenfalls nach einer Scheidung wieder geheiratet, ihnen wurde aber nicht gekündigt. Der Arbeitgeber wollte das aber nicht als Argument gelten lassen. Dessen Rechtsanwalt Burkhard Göpfert verwies darauf, dass nach evangelischem Glaubensverständnis eine Ehe aufgelöst werden könne, aber eben nicht nach katholischer Lehre. Zudem habe der Chefarzt genau gewusst, welche Art von Arbeitsvertrag er unterschrieben habe.
Ich habe gar nichts dagegen, wie er sich persönlich entscheidet. Er kann persönlich machen, was er will. Nur er hat sich entschieden, in einer katholischen Einrichtung als Chefarzt tätig zu sein. Er hat einen ziemlich langen Vertrag unterschrieben, wo ihm relativ klar gemacht wurde, was das bedeutet. Das ist ja nicht einfach, dass sie in irgendeiner Frittenbude als Bäcker angefangen haben oder ich weiß nicht was. Ja? Da hat er sich für entschieden. Jetzt muss er sich dran festhalten lassen. Also da, das ist so.
Das Bundesarbeitsgericht folgte heute dieser Argumentation nicht und gab der Klage des gekündigten Mediziners statt. Die Richter stellten fest, dass zwar die Kirche das Recht hat, eigene Arbeitsverträge zu schreiben, es gelte aber das Gebot der Interessenabwägung, so Inken Gallner, Sprecherin des Bundesarbeitsgerichtes.
Da muss abgewogen werden zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen. Die Kirche darf sagen, was ist ein Loyalitätsverstoß, ein Pflichtverstoß, das ist die Wiederheirat bei einem katholischen Arbeitgeber. Andererseits muss eben auch berücksichtigt werden, dass der Arbeitnehmer Interesse an einem geordneten Familienleben hat.
Es gebe für den Arbeitnehmer den berechtigten Wunsch nach einer bürgerlichen Ehe. Das sei auch im Grundgesetz so festgelegt und im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Im konkreten Fall des klagenden Mediziners habe der Arbeitgeber zudem bereits in den Jahren vor der Kündigung von der nichtehelichen Lebensgemeinschaft mit der späteren Ehefrau gewusst und diese Lebensgemeinschaft toleriert. Zum Vorteil des Mediziners wurde auch gewertet, dass evangelischen Chefärzten des Krankenhauses nicht gekündigt wurde, obwohl sie wieder geheiratet hatten.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wir gehen nochmal nach Europa. Aber keine Angst, wir müssen jetzt nicht wieder über die Euro-Krise reden. Die EU-Kommission macht sich ja täglich auch Gedanken, wie unser Leben noch besser, noch sicherer und noch geregelter verlaufen kann. Die EU-Gurke und der Normapfel ohne Geschmack, das sind lebendige Ausdrücke davon. Heute kam die Kommission mit einem Vorschlag, der Leben retten soll. Alle Autos sollen ab 2015 mit einem automatischen Notrufsender ausgestattet werden. Gibt es einen schweren Unfall, sendet das Auto dann einen Notruf an eine Zentrale und dort weiß man dann, wo das Auto genau steht.
Die EU-Kommission geht davon aus, dass der automatische Notruf in ganz Europa mehrere hundert Menschenleben pro Jahr retten kann. Der Grund, die Zeit zwischen Unfall und Eintreffen der Rettungskräfte halbiert sich durch die Neuerung. Im vergangenen Jahr starben auf europäischen Straßen fast 40.000 Menschen. Die Pläne der Kommission sind konkret. Kommt es zu einem Unfall, soll dies ein Sensor registrieren, beispielsweise wenn sich der Airbag löst. Möglich ist auch, dass die Elektronik die Schwere des Unfalls feststellt, zum Beispiel einen Überschlag. Dann soll das Notrufsystem die Position über GPS feststellen und diese Daten an die Notrufzentrale übermitteln. Gleichzeitig soll der automatische Notruf eine Telefonverbindung zur Einsatzzentrale aufbauen, die unter der Notnummer 112 zu erreichen ist. Dann könnten die Insassen zusätzliche Informationen geben, wenn sie dazu in der Lage sind. Der Fahrer soll auch per Knopfdruck den Notruf auslösen können. Die EU-Kommission geht davon aus, dass das System unter 100 Euro pro Pkw kostet. Ab 2015 soll der Notruf in Neuwagen verpflichtend sein. Der ADAC befürwortet die Maßnahme. Zahlen, wie viele Menschenleben der automatische Notruf retten kann, nennt der ADAC jedoch nicht. Außerdem mahnt der Verkehrsclub an, dass der Verbraucher bestimmen sollte, an wen der Notruf geht. Denn Autokonzerne arbeiten bereits an eigenen Systemen, um Unfallautos in ihre Werkstätten zu holen. Hier sollte es eine Wahlfreiheit geben, sagt der ADAC. Die EU-Verkehrsminister müssen den Plänen noch zustimmen.
Das war ein Beitrag von Christoph Prössl aus Brüssel. Wenn Sie das Echo des Tages jetzt nicht gerade als Podcast hören, dann läuft vermutlich bei Ihnen das Radio. Und das finden wir natürlich gut. Kaum ein Medium gehört bei so vielen Menschen so fest zum Tagesablauf wie eben das Radio. Filme haben den Oscar, Fernsehen hat, zumindest in Deutschland, den Deutschen Fernsehpreis. Aber das Radio, das hatte ganz lange nichts, um sich mal ein bisschen selbst zu feiern. Dieser Missstand ist jetzt behoben. Zum zweiten Mal wird heute der Deutsche Radiopreis verliehen. In Hamburg und, was noch wichtiger ist, in Zusammenarbeit zwischen uns, den Öffentlich-Rechtlichen, und den privaten Radiostationen. Um kurz nach acht ist es soweit. Unser Reporter Carsten Segund hat sich kurz vorher umgehört, wieso die Stimmung am Hamburger Hafen ist.
Hier im Schuppen 52 in Hamburg drücken sich zurzeit die Prominenten die Klinke in die Hand. Im Hintergrund probt, man hört das vielleicht so ein bisschen, zurzeit die Söhne Mannheims, aber auch viele Laudatoren des Abends haben sich schon mal umgeschaut. Zum Beispiel Fernsehmoderator Waldemar Hartmann.
Die Weißbierlage ist unübersichtlich. Ich bin da noch in der Testphase. Aber ich weiß, wo ich heute Abend sitze, ich weiß, wo ich heute Abend rede. Wo ich umfalle, weiß ich noch nicht, an irgendeiner Bar der Stadt.
Waldemar Hartmann wirkt zurzeit noch ganz entspannt. Ganz im Gegensatz zu einer anderen Laudatorin des Abends, Cosma Schiever-Hagen.
Ich bin gerade erst angekommen, mir das kurz angeguckt, muss jetzt sofort wieder in die Sichtbar, weil wir haben heute eine Ausstellung da und da muss ich auch nachher auflegen. Das heißt, ich fahre die ganze Zeit hin und her und hier sind auch alle aufgeregt, ich bin auch aufgeregt.
Da probt gerade Herbert Grönemeyer, wie finden Sie den?
Den finde ich super.
Oh, auf Herbert Grönemeyer freut sich auch die Moderatorin des Deutschen Radiopreises heute Abend, Barbara Schöneberger.
Ich freue mich sehr auf Herbert Grönemeyer, weil Herbert Grönemeyer ist für mich der größte deutsche Star.
Und was macht der Kavalier in solchen Momenten? Er schweigt. Herbert Grönemeyer erinnert sich viel lieber an den Moment Anfang der 80er Jahre, als er sich zum ersten Mal im Leben selbst im Radio gehört hat.
Ja, ich glaube, zum ersten Mal richtig gehört habe ich, glaube ich, Musik nur, wenn sie laut ist. Das war kurz bevor meine Plattenfirma mir wegen Erfolglosigkeit kündigte. Und wenn man sich zum ersten Mal im Radio hört, ich weiß, das fand ich irre. Das pumpt einem das Selbstbewusstsein unheimlich auf.
Und dieser Mann hier ist Mitbegründer diverser Privatradios in Deutschland wie FFH oder Antenne Bayern. Helmut Markwort, was sagt er zum Radiopreis? Bitte Fakten, Fakten, Fakten.
Das ist eine große Sache. Ich freue mich, dass Radio, was ein wichtiges, von vielen genutztes Medium ist, so groß gespielt wird. Ein Riesenschuppen hier in Hamburg, halber Hafen scheint dem Radiopreis gewidmet zu sein. Das gefällt mir gut, weil Radio manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und das ist eine angemessene Sache, gefällt mir gut.
Dann verabschiede ich mich jetzt auch angemessen von Ihnen. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Rüdiger Mark.